Stressbewältigung 2.
Egal, was Sie erleben, zu sich nehmen, einatmen, sehen, schmecken, hören, riechen und fühlen können, treffen Stresshormone mit weiteren Botenstoffen zusammen, verändert sich die gesamte körperliche Reaktion. Ob Blütenpollen, Katzen, Hunde oder Pferdehaare, Hausstaubmilben, Sex, Schokolade oder, wie bei der verstorbenen Altkanzlergattin Hannelore Kohl, sogar Licht, alles noch so harmlose kann sie krank machen, wenn Stresshormone und ein unverhältnismäßig hoher Anteil an Histaminen, sie werden durch Säurebildner begünstigt, im Spiel sind. Dabei sind es letzten Endes sie selbst, der sich immer wieder krank macht. Stresshormone sind wie ein negatives Vorzeichen in einer mathematischen Gleichung. Alles unter diesem Vorzeichen wird ins Negative verkehrt. Die Bedeutung und Behandlung von Stress ist nicht einmal neu. Bereits 1936 verwendete der österreichisch-kanadische Mediziner Hans Seeli den Begriff Stress, um die verschiedenen Reaktionen des Körpers zur Bewältigung von Anforderungen und Belastungen zu klassifizieren. Und seit dem Jahr 1952 erforschte der amerikanische Psychologe Richard Lazarus Bedingungen und die Beschaffenheit von Stressreaktionen. Ursprünglich wurde die Stressforschung zu militärischen Zwecken begründet. Man wollte wissen, was stresst die Soldaten und wie kann man sie dagegen resistent machen. Doch in den folgenden Jahrzehnten wurde die Forschung auf Fragestellungen des zivilen Lebens ausgeweitet. Bereits Anfang der 70er Jahre war dann eigentlich mit dem sogenannten transaktionalen Stressmodell nach Lazarus schon alles zu diesem Thema gesagt. Stress ist nicht objektivierbar, sondern abhängig von psychischen Voraussetzungen des Individuums. Alle Erfahrungen, die ein Mensch macht, verändern die Bedingungen für seine Stressempfindlichkeit. Es gibt keinen absoluten Stressauslöser, so Lazarus Forschungsergebnisse. Was den einen stresst, ist dem anderen gleichgültig oder bereitet ihm sogar Vergnügen. Denken Sie an Tätowierungen, Boxkämpfe oder Heavy-Metal-Musik. Oder denken Sie ans Taubenzüchten, an Heimatmusik und Liebesromane. Des einen freut, ist des anderen leid. Bedeutsam für den Stressgehalt einer Situation sind also nicht deren objektive Merkmale, sondern die Gedanken, Empfindungen und Überlegungen der davon betroffenen Personen. Ein Reiz ist nicht deshalb stressauslösend, weil er eine bestimmte Intensität übersteigt, sondern er wird erst durch die unterbewussten subjektiven Wahrnehmungen und Bewertungen dessen, der ihn erlebt, zu einem Stressreiz. Ein Mensch checkt auf ihn einwirkende Reize in Bruchteilen von Sekunden ab und sortiert diese in die Schubladen positiv, negativ und unbedeutend ein. Alles, was nützlich, angenehm, befriedigend ist, wird als positiv gewertet. Alles, was unangenehm, bedrohlich oder überfordernd ist, wird als negativ empfunden. Nach dieser ersten Sortierung erfolgt eine zweite Bewertung. Die Situation wird entweder als Herausforderung, im Sinne von schaffe ich es, wenn ich mich dem stelle, oder als Bedrohung, sollte ich lieber aufgeben und flüchten, gewertet. Ob wir die Herausforderung annehmen und die Stresssituation zu einem positiven Ende bringen, ist von unseren individuellen Lernerfahrungen abhängig. Je reifer wir uns fühlen, je eher wir eine Situation als ungefährlich einstufen, desto geringer ist der Einfluss auf unseren Stoffwechsel. Und damit haben wir den ersten Schlüssel zur Lösung stressbedingter Symptome. Kinder haben meist keine Möglichkeit, Stresssituationen zu meistern. Aufgabe und Flucht sind für sie daher oftmals das beste Mittel zur Stressvermeidung. Daher weinen Kinder auch vergleichsweise häufig. Sie fühlen sich in Bezug auf die Bewältigung von Problemen machtlos und überfordert und sind zudem nicht in der Lage, ein Problem einfach hinzunehmen. Doch ausgerechnet in der Zeit der frühen Kindheit entstehen alle Grundmuster der Stressbewältigung, aus denen sich später dann unsere Symptome entwickeln können. Mit anderen Worten, mit der Reife eines Kleinkindes versuchen wir im Leben unsere Probleme zu lösen, aber nur wenn und weil die Stressursachen im Unterbewusstsein verborgen sind. Genau diese Unreife liefert den Grundstoff für Symptome. Sind Stressursachen nämlich ganz offen und bewusst, wenden wir reife, erwachsene Verhaltensweisen an, wie etwa klären, entschuldigen, aushalten, Polizei oder Versicherung anrufen und so weiter. Mit dem rationalen Horizont und der emotionalen Reife eines Erwachsenen können stressauslösende Situationen emotional neu bewertet und somit in ihrer Bedrohlichkeit neu interpretiert werden. Sich erwachsen fühlen heilt, und das im wörtlichen Sinn, denn positive Gefühle werden durch Neurotransmitter ausgelöst, die als Gegenspieler zu den Stresshormonen arbeiten. Der Münchner Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie Dr. Med-Josef Zehentbauer schreibt in seinem vielbeachteten Buch Körpereigene Drogen im Kapitel Ruhig und angstfrei, das körpereigene Valium,
Zitat:
Die milliardenschweren Gewinne der Pharmaindustrie würden auf ein klägliches Maß schrumpfen, wenn jeder Mensch sich bewusst wäre, dass er selbst gewissermaßen kostenlos in seinem Körper Valium-ähnliche körpereigene Drogen mobilisieren kann.
Zitat Ende.
Denn diese Stressgegenspieler sind das einzige Mittel, das wir eigentlich brauchen, damit unser Körper wieder normal funktioniert. Doch es gibt selbstverständlich auch noch andere Möglichkeiten als Beruhigungsmittel, um Stresshormone wieder abzubauen. Wenn ein Körper voller Stresshormone ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, sie bei anhaltender Gefahr wieder loszuwerden. Erstens ausscheiden, zweitens bewegen, drittens die Stressquelle x'en. Zum Ausscheiden gehören nicht nur Urogenital- und Darmausscheidungen, sondern auch Angstschweiß und Tränen. Ein Hund macht vor Angst auf den Teppich, ein Kind nachts ins Bett. Bei einer Achterbahnfahrt oder einer Schlägerei können Menschen Blasen- oder Darmdruck bekommen. Problematisch ist dabei, dass Ausscheidungen entweder je nach Situation unterdrückt werden müssen oder zu lange dauern, um akuten Stress rasch zu beseitigen. Zum Bewegen gehört Lachen, Zittern, Joggen etc. Wenn man sie provoziert und bis aufs Blut reizt, dann toben sie sich vielleicht an einem Punchingball aus. Im Kino beben sie bei einem spannenden Film oder sie machen nach einem harten Arbeitstag einen Waldlauf. Auch Lachen kann von Stress befreien, allerdings lenkt Lachen oft emotional von der Gefahr ab, ohne sie wahrzunehmen. Ja, Lachen ist gesund. Jetzt wissen Sie, wie das Lach-Yoga funktioniert. Nur eine Dauerlösung ist das meist nicht, es sei denn, man lacht über die Ursachen seiner Probleme. Verlässt sie ihr Partner, demütigt sie ihr Chef oder kündigt ihr Vermieter ihn wegen fingiertem Eigenbedarf, dann ist ihnen vielleicht zum Weinen zumute. Doch wenn das nicht in Frage kommt, weil sie vielleicht gerade einen Vortrag halten und ihre Emotionen unterdrücken müssen, dann haben sie nur noch Zittern und Schwitzen als Möglichkeit. Oder eben die Stressquelle zu x'en. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, die Defokussierung von der Stressquelle. Sie also nicht länger wahrzunehmen. Das geht entweder mit Ablenkung oder Überlagerung. Wir können beim Bürostress in die Raucherecke gehen und erstmal durchatmen. Das wäre Ablenkung. Eine Überlagerung geschieht mittels eines Reizes, der stärker ist als der Stressreiz. So kann beispielsweise eine plötzliche Ohrfeige eine Flugangst-Panikattacke durchbrechen. Das sind selbstverständlich beides keine besonders nachhaltigen Strategien, die zudem auch rasch an ihre Grenzen stoßen. Beim Flugzeugabsturz genügt keine Raucherpause, um sich zu beruhigen, und im Büro keine Ohrfeige. Zweitens, die weitaus bessere Möglichkeit ist, sich mit Akzeptanz auf die Stressquelle einzustellen. Mit Hilfe von einer Überlegung ganz einfach gar nichts anderes zu erwarten, dann entsteht auch kein Stress, wie wir weiter oben ja schon beschrieben haben. Stresshormone werden ausgeschüttet, wenn man etwas wahrnimmt, erwartet oder erlebt, auf das man sich nicht eingestellt hat. Chronischer Stress entwickelt sich, wenn die Anpassung auf das Wahrgenommene nicht erfolgt. Die große Kunst ist also tatsächlich, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist, ohne sich zu ärgern, gekränkt zu fühlen oder zu kompensieren. Dann hat man in aller Gelassenheit den Kopf frei, um eine Strategie zur Entfaltung zu entwickeln. Um zu einer solchen entspannten Sichtweise zu gelangen, verhilft das mächtige Werkzeug des Perspektivwechsels, Reframing genannt. Damit wird dem Betroffenen ein Reifeschritt ermöglicht, welcher die Stressquelle als geringeren Widerstand erscheinen lässt. Reifeschritte lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Daher ist dieses Werkzeug ein absoluter Gamechanger in der Verhaltenstherapie. Was einmal als unschädlich erachtet wurde, bleibt unschädlich. Und reframt man die traumatische Ursache einer Störung, so verändert sich das ganze künftige Leben.